Ich greife noch mal ganz kurz zurück auf die Kindersegnung. Und dazu ist mir ein Bild in die Hände gekommen, das ich euch jetzt einfach mal zeigen möchte. Jetzt fragt ihr euch natürlich, wie kommt der Günther jetzt aus der Nummer raus? Ich schaffe einen Bogen zur Predigt. Weil in der Predigt geht es unter anderem auch ums Olivenöl. Und ich weiß nicht, ob das mal eure Kids sich fragen, wenn sie die Frage stellen. Ich glaube, ihr könnt sie ja einfach beruhigen. Ihr Lieben, heute geht es in der Predigt drum, für wen oder was lebe ich? Das ist eine spannende Frage. Wir starten ja heute jetzt so in diese Passionswoche, in die Karwoche, mit diesem Palmsonntag. Und es muss uns bewusst sein, in dieser Woche verdichtet sich nochmal alles, was Leben ausmacht, woraus Leben kommt, wo Leben letztendlich sich entfaltet. Im Johannesevangelium zum Beispiel, da ist ab Kapitel 13 und es hat 21 Kapitel und dass da das im Kapitel 13 bis 21 geht es nur um diese letzte Woche. Das muss uns bewusst sein. Johannes war das, was in dieser letzten Woche geschieht, wohl so entscheidend, dass er das so viele Kapitel drüber verwendet hat. Nicht, dass das andere unwichtig war. Aber das müssen wir nochmal nachspüren oder nachempfinden, dass diese Woche, diese Passionswoche, diese Woche des Leidens und der Leidenschaft Gottes, das zum Ausdruck kommt, dass in dieser Woche sich nochmal wie alles komprimiert, kanalisiert. Und ich möchte euch heute Morgen in eine Geschichte mit hineinnehmen, die wahrscheinlich viele von euch kennen. Es ist diese Geschichte Jesu, seines Ringen im Garten Gethsemane, die mich neu nochmal gepackt hat. Und ich bitte euch eines, dass ihr versucht, wenn ihr dazuhört, euch in diese Geschichte wirklich richtig mit auf der einen Seite eindenken, aber auch einfühlen. Leute, die Bibel können wir nicht lesen, nur mit unserem Intellekt, also nur als Information. Da werden wir den Geheimnissen und dessen, was in der Bibel an Kostbarkeit da ist, nie wirklich erfassen. Wir müssen eine Beziehung zu diesem Bibeltext herstellen. Wir brauchen eine innere Beziehung und da braucht es manchmal Zeit. Mir geht es immer so, wenn ich Bibel lese, man liest dann mal so einen Text, ja okay, das weiß ich, die Geschichte, aber sich Zeit zu nehmen, eine Beziehung zu so einem Bibeltext herzustellen, sich rein zu, ich nenne das auch ganz bewusst so, rein zu fühlen, in den Bibeltext rein zu fühlen. Leute, da schließt sich einem der Bibeltext nochmal ganz anders. Und das ist mein Gebet für diesen Gottesdienst, dass wir schaffen, auch nur jetzt in der halben Stunde, aber vielleicht lest ihr uns später nochmal, dass ihr euch da richtig mit reinnehmen lässt. Vater, darum bete ich jetzt aber auch nochmal im Namen Jesu, dass dieser Bibeltext einfach richtig unser Herz erfasst und dass jeder, der hier ist, egal ob er Bibelleser ist oder nicht, aber eine Beziehung findet zu diesen wunderbaren Worten, die uns dein Evangelium überliefert hat. Amen. Amen. Im Garten Gethsemane, ich habe hier mal zwei Bilder, waren ja jetzt erst in Israel vor zwei Wochen. Das ist der Ölberg, das ist der Blick von der Altstadt Jerusalem auf diesen Ölberg, der da oben und weiter rechts auch ist. Und hier, das ist diese Kirche, der Kirche der Nationen, nennt man diese Kirche. Da ist innen drin dann ein Fels, wo man einfach dran denkt, dass Jesus hier dieses Gebet, diesen Gebetskampf hatte. Also da, wenn man hier die Bäume hier sieht, das ist, nennt sich einfach dieser Garten Gethsemane. Vielleicht noch das nächste Bild. Und in diesem Garten, ich bin da mal alleine ein bisschen rumgelaufen, da stehen tatsächlich noch diese alten Olivenbäume, wo man sagt, die könnten vom Alter her tatsächlich hineinreichen bis zu der Zeit Jesu. Also es ist einfach faszinierend, in diesem Gelände einfach auch mal umher zu wandeln. Und jetzt lese ich euch diesen Text mal vor. Aus Matthäus 26, Vers 36. Da nahm Jesus sie mit in einen Olivenhain mit dem Namen Gethsemane. Dort sagte er zu ihnen, bleibt hier sitzen, während ich ein Stück weitergehe, um zu beten. Petrus und die beiden Söhne des Zebedäus, Jakobus und Johannes, nahm er mit. Er war sehr traurig und schreckliche Angst quälte ihn. Er sagte zu ihnen, meine Seele ist bis zum Tode betrübt. Bleibt hier und wacht mit mir. Ich möchte einfach kurz hier Pause. Versucht euch mal kurz einzufühlen. Ich weiß, es ist eigentlich eine Überforderung und trotzdem, was wird hier beschrieben in das Herz Jesu? Er war sehr traurig, schreckliche Angst quälte ihn. Er sagte zu ihnen, meine Seele ist zu Tode betrübt, bleibt hier und wacht mit mir. Er ging noch ein bisschen weiter und sank zu Boden und betete. Mein Vater, wenn es möglich ist, lass diesen Kelch des Leides an mir vorübergehen, doch ich will deinen Willen tun, nicht meinen. Dann kehrte er zu den Jüngern zurück und sah, dass sie eingeschlafen waren. Er sagte zu Petrus, konntet ihr nicht wenigstens eine Stunde mit mir wach bleiben? Bleibt wacht und betet, sonst wird euch die Versuchung überwältigen, denn der Geist ist zwar willig, aber der Körper ist schwach. Und wieder ließ er sie zurück und betete, mein Vater, wenn dieser Kelch nicht an mir vorübergehen kann, dann geschehe dein Wille. Wieder ging er zu den Jüngern zurück und sah, dass sie schliefen, denn sie konnten ihre Augen nicht offen halten. Da ging er ein drittes Mal fort, um zu beten und sprach die gleichen Worte. Dann kehrte er zu den Jüngern zurück und sagte, schlaft ihr immer noch? Ruht ihr euch immer noch aus? Nun ist es soweit. Der Menschensohn wird in die Hände der Verbrecher ausgeliefert. Kommt, lasst uns gehen. Seht, mein Verräter ist schon da. Das Ganze findet an einem prophetischen Ort statt. Es findet statt in diesem Garten Gethsemane. Wenn man nachliest, was das im Hebräischen direkt heißt, heißt es Gat Shemanim. Gat Shemanim heißt Ölpresse. Und wenn man sich das nochmal bewusst macht, Ölpresse, ihr seht hier so eine, das Gat Shemanim, Ölpresse, Gethsemane, hier so eine Ölpresse. Ölpresse ist ja da etwas Kostbares, nämlich die Oliven werden gepresst, um noch etwas mehr Kostbares zu erhalten. Das ist der Ort, in dem Jesus den Gebetskampf hat. Hier wird der Sohn Gottes, das Kostbarste, was auf Erden wandelt, wird gepresst. An diesem Garten, in diesem Gebetskampf, in dem, wo er mit Gott ringt. Da wird etwas, das ist ein prophetischer Ort, da wird der Kostbarste gepresst, damit noch etwas Kostbareres daraus fließt. Ich finde es genial. Jeschua, der Sohn des lebendigen Gottes, wird hier gepresst. Das ist der Ort, Gethsemane, der Ort der Entscheidung nochmal. Leute, in diesem Ort, als ich dort war in Israel und für mich das nochmal vergegenwärtigt habe, da merke ich dann manchmal, das können wir auch hier machen, aber da merke ich, als ich dann dort war, wo ich so dachte, hey, daran, in diesem Gebetskampf hat sich mein Leben entschieden. Natürlich am Kreuz dann der Weg weiter. Jesus wird hier beschrieben, wir lesen das in Vers 37, 38, können wir vielleicht einblenden nochmal zur Erinnerung. Ich habe vorher kurz innegehalten. Er war geängstigt, zu Tode betrübt, innerliche Qualen. Leute, wenn wir das Evangelien durchgucken, eigentlich allem, was uns ja immer an Jesus begeistert, ist seine Souveränität, oder? In allen Erzählungen, ob er Angriffe erleidet von hohen Priestern, reingelegt werden sollte, unter Druck steht, hey, man hat immer das Gefühl, hey, der Jesus ist einfach in der Balance. Hey, das ist alles, nicht keine chillige Balance, sondern es ist eine gute Balance, in der Jesus ist. Er weiß vom Vater, was dran ist, er sieht, er lässt sich nicht in die Fallen locken, er reagiert in der Souveränität, in allen Situationen. Zeig mir eine Situation, wo er das nicht getan hat. Hier ist es anders. Da merkst du plötzlich, der Sohn des lebendigen Gottes, der ganz Mensch war, von ihm heißt es plötzlich, schreckliche Qualen, schreckliche Angst quälte ihn. Er war zu Tode betrübt. Hey, das ist der Jesus, an den du glaubst. Auch, das ist auch, er ist auch der Überwinder. Aber das ist auch der Jesus, an den wir glauben. Leute, und schon das ist, ich liebe dafür da die Bibel in ihrer Ehrlichkeit. In dieser Ehrlichkeit. Ich weiß nicht, wie es dir heute Morgen geht. Einfach, ob du etwas nachempfinden kannst von diesem Gemütszustand Jesu heute Morgen. Vielleicht nicht in dieser existenziellen Art, wie vielleicht Jesus das hier erlebt hat, aber die Richtung nach ist dir nicht unbekannt. Hier ist einer, der das durchlitten hat, der das durchlebt hat. Und deshalb sage ich immer und immer wieder in der Seelsorge, wenn einer weiß, wie es mir geht, auch im tiefsten Punkt meines Seins, dann ist es er. Er hat es durchlitten. Wir werden nachher noch Stellen noch kurz da dazu einfach angehen. Und Jesus, was tut er in diesem tiefsten Punkt seiner Existenz? Ich bin überzeugt davon, am Kreuz, das war auch hart, und da hat er auch noch gerufen, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Aber ich glaube fast nochmal, wir werden es ganz am Schluss sehen, das war fast der tiefste Punkt seiner Existenz, dieser Gebetskampf. Und in diesem tiefsten Punkt kann er nur eines, mein Vater. Er kommt zu seinem Gott im Himmel. Er nimmt zwar seine Jünger mit, nur mal die drei. Er braucht auch Gebetsunterstützung. Leute, deshalb brauchen wir Gemeinschaft. Vielleicht sind die drei kein gutes Vorbild, weil die pennen. Die ringen nicht so mit ihm, komme ich gleich auch noch schön drauf. Aber trotzdem, selbst Jesus sagt, er ist jetzt nicht der Hero, der einfach sagt, ja komm, bleibt alle da, ich check das kurz mit meinem Daddy nochmal ab, was jetzt da der Weg ist. Sondern, hey, ich glaube, es gibt auch keine andere Bibelstelle über Jesus, wo uns zutiefst seine Menschlichkeit offenbart ist. Leute, ich weiß nicht, was das mit dir macht, ob das nur eine Information ist. Wenn es nur eine Information ist, was ich jetzt gesagt habe, ja, dann ist es eine Information. Aber wenn du das mal aufnimmst in dein Inneres, an diesen Jesus glaubst du. Dieser Jesus ist heute da, der mit offenen Armen dasteht. Es kann uns nichts mit unserem Herz machen. Komm zu Jesus, egal wie deine Situation ist. Komm zum Vater, das macht Jesus hier vor. Und dann wird uns in Vers 39 berichtet, wie und was Jesus betet. Und das Interessante ist, dieses Gebet ist kein langes Gebet, es ist ein kurzes, knackiges Gebet. Jesus kommt auf den Punkt. Man braucht in der Begegnung mit Gott kein Warm-up, sondern man kann direkt auf den Punkt kommen, was das Herz, was tief da drin ist. Und das sagt Jesus hier in Vers 39, wird es deutlich. Er fällt auf sein Angesicht hier vor seinen Gott. Es scheint in dem Moment keine andere Gebetshaltung möglich zu sein für Jesus in diesem Moment, als zu knien, als hinzufallen. Und ich weiß, ich habe dieses Bild, glaube ich, vor 2 Jahren schon mal gebracht. Ich möchte es euch einfach noch mal zeigen. Es gibt in Darmstadt diese Darmstadter Marienschwestern, evangelische Kommunität. Kennt das jemand? So ein paar Leute. Und da gibt es so einen Gebetsgarten oder Leidensgarten. Und da gibt es diese eine Skulptur in diesem, ich weiß nicht, ob es so einigermaßen ist, so erkennbar für euch. Also es ist so ein Fels und in den Fels, ja genau, vielleicht kann man das Licht ein bisschen runterfahren, in dem Fels ist es so mit dieser kniende Jesus, der hier so liegt auf diesem Felsen. Und ich würde mal sagen, also ich war dort 3 Tage damals, ich würde mal sagen, ich bin jetzt, ein mittelemotionaler Typ. So. Also ich weine jetzt weniger bei Sissi oder Titanic oder sonst irgendwas. Vielleicht mal beim WM-Sieg. Ja. Da cool ein paar Tränen. Nein, ich kann schon auch mal beim Film auch feuchte Augen kriegen. Ja. Aber da war das so. Und ich kann es euch nicht erklären. Das war nicht gemacht oder irgendwie. Ich stand vor dieser Skulptur. Und mir hat es wie so ein Sog dahin, weil in mir war plötzlich so ein Empfinden, wo ich dachte, Jesus, mir tut es so leid, dass du das hast für mich durchleiden müssen. mir tut es so leid. Und ich weiß nicht, ob ihr es euch so vorstellen könnt, ich bin dann neben diese Skulptur hingekniet und habe meinen Arm so um diesen Jesus gelegt und habe echt, mir geht es gar nicht darum, irgendjemanden zu beeindrucken oder sonst was, sondern ich will einfach ehrliches Zeugnis geben. Ich habe 10 Minuten geflennt, echt am Stück. Das hat mich so geflasht. Leute, und ich habe die Gethsemane-Geschichte schon 1000 Mal gehört. Und 1000 Mal ist vielleicht nichts irgendwie groß passiert. Aber das war hier ein Moment, ein heiliger Moment, wo mich diese Geschichte gepackt hat. Mein Jesus, dem ich nachfolge, den ich liebe, er liegt hier völlig fertig, K.O. und ringt hier mit dem Weg, wie es einfach weitergeht. Vielleicht können wir das Bild einfach noch ganz kurz lassen. Und seine Anrede, Jesu, ist ja, mein Vater. Leute, im Markus-Evangelium wird sogar mein Vater, Abba. Da wird es beides, es gibt keine innere Bezeichnung als diese Bezeichnung zu seinem Gott im Himmel. Jetzt hier, Gott, brauche ich dich. Jetzt wende ich mich zu dir. Wenn möglich, das ist sein Gebet. Wenn möglich, Herr, lass es doch nochmal einen anderen Weg gehen. Eigentlich war es doch für Jesus klar, er hat schon 3 Leidensankündigungen gemacht, oder? Er wusste um diesen Weg. Leute, kann es nicht manchmal auch in unserem Leben sein? Eigentlich wissen wir es, aber wenn es dann doch dahin geht oder in diese herausfordernde Zeit hineingeht, wo man nochmal sagt, Herr, geht es nicht doch auch anders? Was wäre denn der andere Weg gewesen? Was wäre vielleicht ein anderer Weg gewesen? Jesus sagt es, als dann die gekommen sind, als Petrus dem, also die Judas und so später an sie gefangen genommen haben, hat er Petrus ja, hat einem der Soldaten ein Ohr abgeschlagen und Jesus sagt, hör auf Petrus, meinst du nicht, dass ich nur ein Wort sprechen könnte und die Legionen von Engeln würden mich kommen? Das wäre der andere Weg gewesen. Vater, gibt es nicht noch einen anderen Weg? Könntest du nicht jetzt kurz mal geschwind, oh Heiland, reiß den Himmel auf und zack, deine Legionen von Engeln senden? Und hat Jesus nochmal gerungen mit seinem Weg. Ein zweifelnder, ein geängstigter Jesus. Und wir werden sehen, das ist ein Gebetsprozess, den Jesus geht. Das ist auch mit meine Message. Nimm das mal, so geht Jesus in dieses Gebet hinein. Gott, ich zweifle. Ich weiß nicht, ob ich es pack. Ich weiß nicht, ob ich es durchhalte. Ich sage dann nachher am Schluss noch dazu. Ich habe diese Woche die Heiderose Kalajibeta besucht im Krankenhaus. Chemotherapie, 2. Chemotherapie. Schon mit extremen Nebenwirkungen musste abgebrochen werden. 16 sind angesagt. Sie sagte zu mir, Günther, ich weiß nicht, ob ich es pack. Ich weiß nicht, ob ich den Weg gehen kann. Jesus, was soll ich denn sagen? Wir beten zusammen, wir weinen zusammen. Wir kommen zu ihm. Wohin denn sonst? Muss ich wirklich diesen Kelch trinken, voller Hohn, voller Schmerzen, diesen Weg ins Kreuz? Jesus ging nicht locker flockig. Er hat nicht gesagt, juhu, jetzt ist endlich, lass uns mal die Menschheit erlösen, Herr. Jetzt gehe ich da ans Kreuz. Das war nicht Jesus. Es hat ihn alles, alles, alles gekostet. Wenn du den Wert deiner selbst bemessen musst, dann bemess es an dem, welcher Preis für dich gezahlt worden ist. Und dieser Preis ist der höchste Preis. Das war nicht nur geschwind, wo was eine Million kostet hat und ein Milliardär hat geschwind eine Million auf den Tisch geknallt, sondern das war alles, alles Kostbarste, was es auf dieser Welt gab. Das war sein Leben und das sehen wir, wie hoch der Preis war. Und daher sollten wir das nie, nie gering verachten. Leute, wenn ihr aus dem Gottesdienst nichts mitnehmt, nur dieses und sagt, Jesus, ich gehe in diese Woche der Passion, in Lobpreis und Anbetung, in eine neue Ehrfurcht hinein, wer du für mich bist und was du für mich bezahlt hast, dann Halleluja, dann ist es schon geschehen. Dann Amen sagen. Und dann kommt dieses Statement. Und das ist mir auch nochmal so wichtig. Nicht mein Wille, sondern dein Wille soll geschehen. Das sagt Jesus. Wisst ihr, am ersten Mal sagt er es noch mit dem, wie soll ich sagen, schon mit der Überzeugung, aber er muss ja 3-mal beten. Beim ersten Mal sagt er das eher so, ich muss so rum sagen, vielleicht kennt ihr das, Manchmal betet man und dann sagt man, Herr, danke, dass du da bist. Aber das ist zuerst mal eine richtige theologische Aussage, aber eigentlich dockt dein Herz, oder vielleicht dockt es ein bisschen an, aber dein Herz ist noch nicht von dieser Aussage umhüllt. Versteht ihr, was ich meine? Ja? Es ist noch nicht da, es ist zwar eine Wahrheit, aber du bist noch nicht da. Und da kommt dieser Satz von Jesus. Und darum geht's. In all dem Schmerz entscheidet sich Jesus trotzdem, auch wenn sein Herz noch nicht dabei ist, nicht mein Wille, sondern Vater, das ist mir das Allerwichtigste. Dein Wille soll geschehen. Jesus sagt es in Johannes 4, Vers 34. Was ist deine Lieblingsnahrung? Was magst du am liebsten? Hat jemand einen Vorschlag? Essen? Ham, ham? Was? Müsli? Linse mit Spätzle? Egal. Wisst ihr, was die Lieblingsspeise Jesu war? Johannes 4. Meine Nahrung ist das, dass ich den Willen Gottes tue, der mich gesandt hat und sein Werk vollende. Das ist die Speise Jesu. Und ich habe kürzlich vom Uwe Dahlke einen Ausschnitt zugeschickt bekommen. Uwe Dahlke war ja mal kürzlich hier von Karlsruhe. Und bei ihm war letztes Wochenende Maria Prean zu Besuch. Kennt jemand Maria Prean? Das ist eine fitte 80-Jährige, die hier das Reich Gottes rockt, vor allem auch in Uganda, da ganz viel mit Gott erlebt. Und sie war bei ihm zu Besuch und er hat mir dann einen Ausschnitt oder auf Facebook gestellt. Und die hat Folgendes gesagt, sagt eine 80-Jährige, das Zitat könnt ihr hier mitlesen. Es geht in unserer Nachfolge nicht um Macht, Geld, Intelligenz, Schönheit, sondern nur um das eine, Verfügbarkeit. Herr, hier bin ich. Mach mit mir, was du willst, wie du willst, wo du willst. Es soll nur zu dem einen dienen, verherrliche du deinen Namen durch mich, setz mich zum Segen und schenk mir die Fülle der Freude in dir. Sagt eine 80-Jährige. Und wisst ihr, was sie dann nach dem Gebet gesagt hat? Das ist ein gefährliches Gebet, wenn du es ernst meinst. Aber sie bezeugt mit 80, es ist das einzig wahre Gebet, das zur Erfüllung deines Lebens führt. Verfügbarkeit. Herr, hier bin ich. Bei den Propheten lesen wir das mal. Hier bin ich, sende mich. Wisst ihr, die Propheten des Alten Testamentes, wie viel, ich sage das einfach so, es sind ja auch ein paar Jugendliche da, wie viel Bock hatten die, ihren Auftrag zu leben manchmal? So viel, manchmal. Herr, sende jemand anders. Ja, oh, ja, wenn ich nur doch schon früh gestorben wäre, wenn diesen Auftrag nicht. Und dann ringen sie sich immer wieder durch und sagen, Herr, hier bin ich. Leute, das ist wirklich Nachfolge. Sören Kierkegaard, dieser Theologe, hat mal gesagt, Jesus sucht keine Bewunderer, sondern Nachfolger, die immer wieder bewusst ihr Leben unter die Herrschaft Jesu stellen. Herr, dein Wille soll geschehen. Ich weiß nicht, ich sage es mir selber, wie oft ist das mein Gebet am Alltag, am Morgen. Herr, ich will deinen Willen tun. Und es gibt manchmal Situationen, da steht der Wille Gottes nach meinem menschlichen Wünschen, steht halt manchmal entgegen. Und dann ist eine Entscheidung gefragt. Und hier geht es um Verfügbarkeit. Herr, hier bin ich, hier bin ich. Und jetzt möchte ich euch, ja, ich glaube, nicht ärgern, aber ich muss noch mit, vielleicht ist auch euch allen klar, mir war es lang nicht klar und in manchen Kreisen, auch wo ich ursprünglich herkomme, fand ich, war das auch nicht immer so klar, aber ich muss mit etwas, mit einer falschen Interpretation dieses Gebets heute aufräumen. Manche, und Leute, versteht es nicht als Anklage, wenn es euch vielleicht betrifft, ich will es nur, es ist einfach wichtig, Dinge mal zu bedenken, ans Licht mal zu irritieren. Manche beten ein Gebet und sagen dann am Schluss des Gebets, Herr, aber nicht mein Wille, sondern dein Wille soll geschehen. Ich mache mal Beispiel. Man betet für jemand. Jetzt nehmen wir, werden am Schluss noch für sie beten. Heide Rose oder Oliver Wanner. Ich war am Freitag bei ihm nachmittags, 36 Jahre an Leukämie erkrankt. War echt eine gesegnete Zeit, in all dem Leid und all dem nicht wissen, wie es weitergeht. Aber die Gegenwart Gottes war da, eine Herr Zuversicht. Wir beten für den Ole Wanner und beten, dass Gott ihn heilt. Und dann am Schluss fügen wir an, Herr, nicht mein Wille, sondern dein Wille soll geschehen. Dein Ehepartner, du wünschst dir nichts Sehnlicheres, als dass er auch zum Glauben kommt, wenn er Jesus noch nicht erkannt hat. Und du betest, Herr, ich bete, dass ihm die Decke genommen wird, im Namen Jesu, dass er zu dir findet. Ja, aber Papa, nicht mein Wille, sondern dein Wille soll geschehen. Wisst ihr, was das ist? Und jetzt entschuldigt, man muss ja ein bisschen krass auch sein. Wisst ihr, was das ist? So ein Gebet ist deppert. Deppert. Also, das ist jetzt bayerisch, gell? Deppert. Da kann ich es gleich bleiben lassen. Versteht ihr? Es ist was, bei Jesus in dem Gebet geht es, wo unser Wille, wo Gott eine klare Berufung hat und wir uns, manchmal, ich stelle mich da drunter, das kann auch manchmal sein, Gott ruft dich in was hinein und du hast Angst oder irgendwie und dann sagst du, aber dein Wille soll geschehen. In den anderen Dingen, wir meinen, das habe ich nochmal aufgeschrieben, Gott will doch, dass Menschen errettet werden. Gott will doch, dass noch mein Ehepartner errettet wird. Da muss ich doch nicht beten, Herr, nicht mein Wille, sondern dein Wille. Gott will doch, und da bin ich überzeugt, dass ein Ole Werner mit 36 Jahren, Gott hat mit ihm noch hier etwas vor. Und dann ist ein Gebet, so zu beten, am Schluss, sage ich nochmal was rein, zeugt nicht von einem demütigen Glauben, sondern von einem unwissenden, unmündigen Jesus-Nachfolger. Nicht als Anklage, sondern als Bewusstsein. Leute, um was geht's denn? Was heißt denn mündig? Zwei Bibelstelle, ganz kurz können wir die einblenden. Römer 12 und der andere Vers. Gleich der andere Vers. Römer 12, Vers 2. Mündigkeit heißt doch. Paulus sagt, Römer 12, ändert euer Sinn und so weiter, kennt ihr vielleicht, auf dass ihr prüft, was der Wille Gottes ist. Mündigkeit im Glauben heißt, ich prüfe, ich gehe dem nach, ich checke, ich gucke. Viele Dinge im Wort Gottes sind klar. Manchmal muss man auch durchringen. Johannes 5, Vers 14. Wir dürfen zuversichtlich sein, dass er uns erhört, wenn wir ihn um etwas bitten, das seinem Willen entspricht. Beten ist nicht einfach in was Nebulöses hineinbeten, sondern da geht es darum, dass ich erkenne, Gott, was ist dein Wille? Und dann mache ich mich eins mit diesem Willen Gottes. Und das ist die Power des Gebets. Ich bin ja selber auch im Lernen, musste das auch lernen. Aber das will ich einfach hier heute und das passt hier an dieser Stelle. Ihr Lieben, nochmal ganz kurz zurück zu Gethsemane. Jesus betet, Vers 40, und geht dann zu seinen Jüngern. Was machen sie? Sie schlafen. Ich verstehe die Jünger so gut. Sie pennen. Sie pennen einfach. Sind müde. Hey, da ist mitten in der Nacht. Sie haben Zederfeier gehabt. Wie viel Wein trinkt man da? Mindestens 4 Kelche. Oder, ja? Da heißt es einmal, und sie waren auch betrübt. Jesus hat so Sachen angedeutet. Sie wussten noch nicht genau, was alles läuft. Aber sie waren auch einfach fertig. Pennen immer in entscheidenden Situationen. Wenn Jesus verklärt worden ist auf dem Berg, da haben sie auch geschlafen. Aber Jesus kommt zurück und in seinen Worten, konntet ihr nicht wenigstens eine Stunde mit mir wachen? Wenn man das so richtig liest und auch nachspürt, spür mal diesen Vers nach. Was spürst du da? Genau, schon eine Art von Enttäuschung. Nicht gerade Anklage, aber ich hätte euch jetzt gebraucht. Die Geschwister, die in Not sind, die brauchen uns. Leute, das gemeinschaftliche Gebet ist so wichtig. Gestern Abend, wir hatten so eine geniale Zeit da in diesem Gebet. Und jetzt möchte ich ganz kurz, gib mir schön ins Mikro, die Svetlana nach vorne bitten. Svetlana, komm, bitte. Genau, dürft ihr gerne, weil sie hat echt gesagt, oh Günther, ich traue mich nicht so richtig. Aber ich habe den Eindruck gehabt, das ist Svetlana Riesling. Svetlana kommt fast jeden Abend. Ich weiß nicht, oder hast du einen Abend mal überhaupt verpasst? Also immer, wenn ich da bin. Ja, aber du warst echt viel da. Sie kommt und betet. Und jetzt geht es nicht um eine Pflichterfüllung. Leute, wenn wir hier zusammenkommen, es geht doch nicht, oh, jetzt muss ich da halt auch noch das abhaken, sondern es geht um ein geistliches Verständnis. Gemeinschaftliches Gebet hat Power. Wir wollen doch, dass hier Dinge sich bewegen, verändern. Aber jetzt sag du noch mal, Svetlana, was ist bedeutet für dich das Gebet hier um 18 Uhr, wenn du hierher kommst? Warum kommst du? Was ist dir da wichtig?
Für mich, das ist die beste und schönste Zeit mit Gott zusammen, mit Geschwistern. Suche angesichts Gottes und beten und höre seine Stimme. Und wenn zusammen wir beten, alles, das ist eine große Kraft zu Gott, dass Gott hört uns und antwortet für unsere Beten. Das ist für mich, ich sage es so. Und das ist für mich, das ist sehr, ich liebe sehr Jesus Christus. Und wenn ich frage, dass Gott zeigt mir seinen Weg. Und zusammen bete, das ist wichtig, weil das ist große Kraft zu Gott. Und Gott will diese beten.
Vielen Dank. Ja, vielleicht nützt es mal noch diese Woche, ist es noch einfach mit zu beten. Warum sagt Jesus, ist das Gebet wichtig? Was sagt er zu Petrus? Betet, damit ihr nicht in Versuchung fallt. Und ich glaube, es war kein Tag, Nacht wichtiger eigentlich für die Jünger als zu beten, weil die Versuchung ist gekommen. Alle sind geflohen, Petrus hat Jesus verleugnet. Das Gebet war da so entscheidend. Jesus war hier in diesem Gebetsprozess, Leute. Und man merkt manchmal, ich habe das vorher gesagt, manchmal kommt man nicht einfach, Jesus geht nicht einmal hin und dann war es, sondern er geht dreimal hin. Ich kürze es jetzt hier ab. Es wird mal berichtet im Lukas-Evangelium, dass sogar ein Engel kam während seinem Beten und stärkte ihn, wie er da genau das gemacht hat. Aber er stärkte ihn. Und im Lukas wurde auch berichtet, das Gebet war so heftig, dass sein Schweiß wie Blutstropfen waren. Ja? So heftig hat Jesus hier gerungen. Drei Gebetsrunden hat es gebraucht, bis wir Folgendes im Hebräerbrief lesen. Hebräer 5, Vers 8. Obwohl Jesus der Sohn Gottes war, lernte er durch sein Leiden gehorsam zu sein. Hast du das schon mal überlegt? Jesus lernte gehorsam zu sein. Das Lernen ist ein Prozess. Jesus war nicht einfach, er war Sohn Gottes und immer gehorsam, sondern er hätte genauso, war verführbar, versuchbar. Er lernte, gehorsam zu sein. Und was hat ihn davor bewahrt? Dieser innige Kontakt zu seinem Vater im Himmel. Und jetzt zum Schluss, jetzt sehen wir, wie ist Jesus in das Gebet hineingegangen? Wie ist Jesus hineingegangen? Niedergeschlagen, ängstlich, betrübt, fertig. Herr, wenn es sein muss. Und wir lesen die letzten Verse 45 und 46 in diesem Abschnitt. Und da heißt es, Jesus kommt zurück nach dem dritten Mal, sagt, schlaft er immer noch und so weiter. Und dann sagt er, nun ist es soweit. Kommt, lasst uns gehen. Wenn ihr dem kurz nachspürt, was ist da für eine Tonalität in diesem Vers? Neue Entschlossenheit. Neue Entschlossenheit. Das ist dieser Gebetskampf hier bei Jesus. Alle weiteren Texte der Passion zeigen, manchmal merkt man dann, denkt man dann schon fast wieder, hey, das ist unmenschlich wie Jesus, wo er vor Pilatus stand. Hey, in was für einer Souveränität. Wo er vor dem Hohen Rat stand. In was für einer Souveränität. Und woher kam wieder diese Souveränität? Das, was er verloren hatte vor dem Gebet, hat er durch das Gebet wieder zurückgefordert. In Johannes 18, es fällt mir am besten diese Stelle, da merkt man die Kraft. In Johannes 18, Vers 6, da heißt es, als Johannes berichtet, als die ihn abholen wollen und ihn gefangen nehmen wollen, da heißt es dann, dass Jesus sagt, hier bin ich. Und dann heißt es, sie erschraken alle. Ich bin es, sagte Jesus, Judas stand bei ihnen bei, als Jesus sich zu erkennen gab. Und dann der nächste Vers ist eben, und sie erschraken alle und fielen zu Boden. Da war dann plötzlich wieder eine Kraft, eine Salbung auf Jesus, dass dies, und woher? Hey, nicht durch gute Zusprüche, sondern durch eine tiefe Begegnung mit seinem Vater. Kommt ihr einfach nach vorne? Ich möchte jetzt gleich abschließen. Ihr Lieben, was nehmt ihr mit heute aus diesem Gottesdienst, aus dieser Message? Ich habe vier Dinge. Lobpreis über deinen Jesus. Lobpreis über deinen Jesus. Wenn diese Gethsemane-Geschichte dich nicht zum Lobpreis und zur Anbetung bringt, dann hast du diese Geschichte noch nicht verinnerlicht. Dann hast du diese Geschichte noch nicht verinnerlicht. Wenn du locker bei, ihr wisst, wie ich jetzt das meine, innerlich, äußerlich dürft ihr es gerne, wenn ihr locker Beine übereinander schlagt, euch zurücklehnt, wenn ihr diesen Text lest, und im Grunde genommen muss man diesen Text auf den Knien lesen. Und wenn du heute hier sitzt, der du noch keine Beziehung zu Jesus hast, dasselbe, was er für die getan hat, die schon mit Jesus leben, hat er für dich genauso getan. Er ist diesen tiefsten Weg für dich gegangen.